Den Prediger brauche ich euch, glaube ich, nicht vorzustellen. Gunther, mein Mann, wird über Bilder illustrieren Gottes Plan zu euch sprechen. Ihr habt schon Bilder gesehen. Und ich lese euch einen Text aus Habakkuk 2, die Verse 1 bis 3. Habakkuk 2, 1 bis 3. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung.
In meiner letzten Predigt, liebe Geschwister, habe ich über eines meiner Hobby gesprochen. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern. Ich hatte eine Predigt über Vögel gehalten. Heute will ich über mein zweites Hobby sprechen. Mein zweites Hobby besteht darin, mich mit der Geschichte unserer Kirche, ja, mit der Geschichte der Kirche von Jesus Christus zu beschäftigen. Und ich denke, es hat auch eine gewisse Berechtigung. Ich denke an die Predigt, die ich gehört habe von unserem neuen Präsidenten der Generalkonferenz. Und da hat er in einer Präsentation so ein Bild gezeigt von einem Autofahrer, der nach vorne schaut. Er muss ja nach vorne schauen, damit er den Weg überblicken kann, der aber einen Rückspiegel hat, wo er schauen kann, was ist denn hinter ihm? Und ich glaube, wir brauchen das im Leben beides. Wir brauchen den Blick nach vorne, das ist wichtig, das ist sogar das Primäre. Wir brauchen aber auch hin und wieder einen Blick in den Rückspiegel, damit wir wissen, was ist hinter uns, was war hinter uns und was bedeutet uns das. Und um das tun zu können, hat uns ja Gott verschiedene Sinnesorgane gegeben. Zum Zurückschauen geht es primär um unsere Augen. Die Augen des Menschen haben eine ganz wichtige Funktion, aber nicht nur die Augen, wir haben die Ohren, wir haben die Nase, wir haben den Mund, wir haben die Hände. Wir sprechen von 5 Sinnen, die der Mensch hat, und diese 5 Sinne wirken eigentlich so miteinander. Was ist das Wichtigste, kann man hier nicht so ganz einfach sagen. Aber wenn wir an den Hesekiel-Text lesen, den meine Frau am Anfang gelesen hat, so kann ich doch darin Folgendes entdecken. Gott sagt zu dem Propheten: Schreib auf eine Tafel, dass es jeder lesen kann, der vorüberläuft. Der Prophet hatte die Aufgabe, etwas zu schreiben, etwas zu visualisieren, damit man es sehen kann, wenn man vorüberläuft. Das ist etwas, was von der Zeit damals bis heute vielfach genutzt wird. Wenn ihr unterwegs seid, überall sind Schilder, überall sind Plakate, überall sind Wegweiser, da ist aber auch Werbung, da ist lebendige Werbung. Früher waren es die Plakate, heute sind es die großen Displays, wo nicht nur einfach ein Bild da ist, sondern wo sich alles bewegt und wo unsere Sinne beansprucht werden. Schau hin, wer hat dir das günstigste Angebot? In dieser Form ist unsere heutige Zeit eigentlich überlastet mit visuellen Eindrücken. Das war in der Geschichte nicht so. Früher war es viel schwieriger, die Menschen anzusprechen. Man musste vieles akustisch machen über das Hören und visuelle Eindrücke gab es nicht so viele. Aber darum geht es heute ein bisschen mehr als vielleicht sonst. Und die Sinne des Menschen werden ja auch angesprochen, wenn ich denke, was Gott seinem Volk sagt in 5. Mose 6 zum Beispiel, Vers 4 und 5, wo es heißt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von aller deiner Kraft. Höre Israel. Dieses Wort klingt durch die Geschichte. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 1, Vers 11, werden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass Gott etwas ganz speziell mitteilen will. Er sagt zu seinem Diener Johannes: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Schreibe, halte es fest, mache es deutlich. Oder der Psalmist spricht sogar andere Sinne an, er spricht unseren Geschmack an im Psalm 34, Vers 9, wo es heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also wir sollen unsere Sinne gebrauchen und Gott möchte sie ansprechen. Aber da gibt es manchmal auch etwas Schwierigkeiten. Ich habe im Propheten Jesaja im Kapitel 29 eine interessante Passage gelesen, die uns hier besonders beeindruckt. Jesaja Kapitel 29 und dort die Verse 10 bis 14. Dort heißt es folgendermaßen: Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen, die Propheten, zugetan und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann, und spricht: Lies doch das. Und er spricht: Ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann, und spricht: Lies doch. Und er spricht: Ich kann nicht lesen. Und der Herr sprach: Weil dieses Volk mir mit seinem Munde naht und mich mit seinen Lippen ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir und sie fürchten mich nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt, darum will ich hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit der Weisen vergehe und der Verstand der Klugen sich verbergen müsse. In dieser Passage werden zwei Personen aufgefordert: Lies doch, beschäftige dich doch mit diesem Wort. Und die Antworten sind: Ich kann es nicht lesen, es ist versiegelt. Oder der andere sagt: Ich kann gar nicht lesen. Ihr seht, es war auch früher schon schwierig, die Worte Gottes wirklich richtig zu verstehen, und Menschen sind zum Teil daran gescheitert. Aber es liegt vielleicht nicht nur an den Menschen, es liegt ja auch an Gott, der sich offenbaren möchte, dass er nicht alles immer so klar gesagt hat. In Matthäus Kapitel 13 lesen wir Worte, die direkt von Jesus stammen. Und er sagt dort in Kapitel 13, Vers 13 bis 15: Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, der da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volks ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe. Schon damals also war das Problem da. Die Botschaft von Gott wurde übermittelt, aber die Menschen haben es nicht verstanden. Jesus hat 43 Gleichnisse erzählt, jedenfalls die, die wir in den Evangelien finden. Diese Botschaft ist nicht immer angekommen. Gott hat damit, oder Jesus hat damit vielleicht auch eine gewisse Selektion vorgenommen. Die einen verstanden es, die anderen nicht, oder sie wollten es nicht verstehen. Über diese Gleichnisse Jesu gibt es in unserer Kirche ein Buch von Ellen White, in dem sie diese Gleichnisse erklärt. Christi Gleichnisse oder Bilder vom Reiche Gottes heißt dieses Buch. Und ich habe im Archiv verschiedene Ausgaben von diesem Buch. Und dieses Buch ist mehr als 100.000 Mal in der deutschen Sprache gedruckt worden. Haben die Menschen es verstanden, was dort steht? Bilder sind nicht immer ganz einfach, aber sie können verstanden werden, wenn man auch die Auslegung dazu benutzt, die natürlich auch von Gott gegeben wird. Die adventistischen Pioniere, und jetzt komme ich ein bisschen zu den Illustrationen, die hier vorne sind, sie haben auf jeden Fall erkannt, mit visuellen Mitteln kann man die Menschen erreichen. Ich möchte hier jetzt zuerst eine ganz kleine Karte ein bisschen in den Vordergrund holen. Dieses ist eine der ältesten Illustrationen, die die adventistischen Pioniere benutzt haben, um zu erklären, was denn in den prophetischen Büchern, besonders bei Daniel und bei der Offenbarung, zu finden ist. Und vielleicht haben sie dann auch mit einem Stock den Leuten gezeigt, was denn wo ist. Nun, diese alte Karte, vielleicht war sie etwas größer. Es ist ein Replikat, also kein Original. Aber hier haben, vor allen Dingen ist es hier eine Karte von Heims. Es steht hier, von J.V. Heims wurde sie publiziert, noch vor der Enttäuschung im Jahr 1843. Und wenn ihr hier diese Karte anschaut, und die Leute, die das damals gemacht haben, die waren sicher beeindruckt, einerseits von den Bildern, aber andererseits auch von den Zahlen, die hier stehen. Ihr seht nämlich, zumindest hoffe ich, dass ihr es erkennen könnt, hier eine ganze Menge Zahlen hier. Und wir haben hier 1843, hier 1843 und hier auch nochmal. Es war den Menschen oder den Verkündigern damals sehr wichtig, auf die Zeit hinzuweisen. Denn man erwartete ja 1843, 1844 nachher die Wiederkunft Jesu. Und dazu dienten natürlich auch diese Bilder in Daniel 2, das Standbild dazu, dann hier die verschiedenen Reiche, die 10 Königreiche, die danach folgen sollten. Wir haben dann hier eine zweite Reihe, die Tiere von Daniel 7, dann hier von Daniel 8, hier ist auch das Kreuz von Christus und verschiedene andere Tiere auch aus der Offenbarung, hier die Posaunen. Wir werden das dann sehen, wie sich das auf den anderen Karten noch wiederholt. Diese Karte wurde etwa 20 Jahre lang von den Adventistischen oder vielleicht etwas länger sogar benutzt bei den Vorträgen. Es gab ja keine Projektion, Es gab nicht sehr viele andere Hilfsmittel, vielleicht ein paar Handzettel, aber das war alles und die Leute haben sicherlich mehrere Vorträge lang zugeschaut, denn was da alles drauf ist, kann man nicht gerade in einer Stunde erklären. Dann aber ist es doch interessant, was über diese Karten gesagt wurde. Und ich fand hier einen interessanten Bericht im Rückblick von einem Bruder Loughborough, auch einer der Pioniere. Er schreibt, bei vielen Menschen wurde das erste Interesse am Studium der gegenwärtigen Wahrheit durch das Betrachten der prophetischen Karten geweckt. Es war der Anblick einer solchen prophetischen Karte in Findlay, Ohio, wahrscheinlich etwa 1856, der Michael B. Tschekowski, den bekannten katholischen Priester, dazu brachte, die Botschaft des dritten Engels zu untersuchen und anzunehmen. Er war derjenige, der die Botschaft zuerst in Tramelan in der Schweiz verkündete und 40 Menschen dazu brachte, die Sabbatwahrheit anzunehmen. Dies waren die ersten Sabbathalter in der Schweiz. Jean Villemier, unser amerikanischer Evangelist unter den Franzosen, dessen Artikel in Science of the Times erschien, ist ein Sohn dieser 40 Personen. Ein Zeugnis also von einem Pionier über die ganze Anfangsphase. Und Michael B. Tschekowski, von dem dann die Karte stammt, die ich auf der anderen Seite habe, muss durch eine solche Karte, durch einen Vortrag, einen öffentlichen Vortrag für die Adventbotschaft gewonnen worden sein. Aber mit dieser Karte war man nicht so ganz zufrieden. Und James White, wir kennen seinen Namen ja gut, er war der Meinung, man solle doch das etwas anders gestalten. Und er hat dann etwa 20 Jahre später, also 1863, 64, hat er gesagt, wir müssen diese Karte etwas verbessern. Ja, und im Review im Jahr 1863 schreibt dann Joseph Bates über die neue Karte, die ich euch hier ein wenig nahebringen möchte. Es ist zwar nicht ganz genau das Abbild, das James White machen ließ, aber sehr ähnlich. Und es handelt sich hier um ein Original, das hier aufbewahrt wurde. Es ist noch einigermaßen erhalten. Ich denke, es war etwa in den 70er Jahren, wo man diese Karte gedruckt hat. Nun, Joseph Bates, der Pionier, der Seefahrer, er hat nun über die verbesserte Karte von James White Folgendes geschrieben. Die sauber dargestellten Symbole und die Anordnung der prophetischen Karte, die so deutlich die Prophezeiungen der beiden großen Propheten illustrieren, zeigen sehr eindrucksvoll den Aufstieg und den Fall aller irdischen Reiche und das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus in Herrlichkeit seines Vaters. Zusammen mit der sauber gearbeiteten, lithografierten Karte von Gottes Gesetz, die habe ich jetzt hier nicht, sind dies wunderbare Bilder, die in den Wohnungen aller Siebenten-Tags-Adventisten hängen sollten. Sie zeigen einen Blick auf die Eckpunkte unseres Glaubens und unserer Praxis seit der großen Adventbewegung von 1844. Ein wichtiger Unterschied oder eine Änderung hat aber jetzt stattgefunden, nämlich dass die Symbole in der entsprechenden Reihenfolge auf der Karte dargestellt wurden, die Erklärung aber in einer Broschüre erscheint. Wenn ihr den Vergleich macht hier, dann wird deutlich, dass auf dieser Karte die Zahlen nicht mehr so eine große Rolle spielen, dass aber dafür die Symbole deutlicher sind. Der Text ist weitgehend weggelassen, weil es dazu eine Broschüre gab, in der man das nachlesen konnte. Ich habe leider noch kein Exemplar dieser Broschüre irgendwo aufspüren können, aber es wird so möglich sein. Irgendwo muss sie wohl zu finden sein. Ich denke in Amerika. Es war Uriah Smith, der diese Begleitbroschüre geschrieben hat. Und damit James White diese Karte machen konnte, musste er auch ziemlich viel Geld investieren. In den Berichten steht, dass er etwa $3,000 dafür aufbringen musste, um den Lithografen zu zahlen und den Druck der Karten. Das muss damals eine ganz schöne Summe gewesen sein. Auch dazu hat Bruder Loughborough einen interessanten Bericht geschrieben, den ich euch nicht vorenthalten möchte. In einem Artikel mit dem Titel Menschenfischer im Pacific Union Recorder im Jahr 1916 schreibt er Folgendes. John Tay, unser erster Missionar auf der Insel Pitcairn, durch dessen Arbeit die Inselbewohner zur dritten Engelsbotschaft geführt wurden, wurde zum ersten Mal auf die Adventbotschaft aufmerksam, als er in der Schusterwerkstatt von Bruder J.W. Concrete die prophetische Karte betrachtete, während dieser die Schuhe von Bruder Tay reparierte. Bruder Concrete hatte die Karte hinter seiner Werkbank aufgehängt, also der Schuster, damit die Leute sie betrachten konnten, während er seine Arbeit verrichtete. Wenn sie mehr Licht wünschten, hatte er eine Broschüre darüber in der Schublade seiner Werkbank griffbereit. Er ging davon aus, dass er dabei in Übereinstimmung mit der Anweisung von Bruder und Schwester White handelte. Durch das weitere Studium von Bruder Tay hat dieser erste Blick auf die Karte dazu geführt, dass mehr als ein Mann gefischt wurde. Eben, weil dieser Artikel ja Menschenfischer hieß. Ihr seht also, wie damals schon dieser Schuhmacher auf die Idee kam, so eine Karte in seiner Werkstatt aufzuhängen. Wahrscheinlich war sie nicht immer ganz so sauber, denn beim Abschleifen der Absätze und der Sohlen gab es ja auch Staub in der Werkstatt. Aber er hat so seine Arbeit mit der Mission kombiniert. Und wenn die Leute tatsächlich mehr wissen wollten, so hatte er auch eine Broschüre parat, denn er hatte wohl nicht so viel Zeit bei seiner Arbeit, Bibelstunden zu halten. Interessant also, was man da aus der Vergangenheit erfährt. Nun, wir gehen zu unserem dritten Bild, das wir hier vorne aufgehängt haben. Ich habe also heute keine Präsentation vorbereitet, weil ich dachte, ich will es euch doch ein bisschen live zeigen. Bruder Tschaikowski, von dem wir schon gehört haben, der durch die erste Karte aufmerksam gemacht wurde auf die Botschaft, auf die Adventbotschaft, er ist ja dann auf eigene Initiative von Amerika nach Europa gereist. Es war nicht so ganz glücklich, er hatte auch finanziell nicht so eine glückliche Hand, das wissen wir, aber er war von der Botschaft überzeugt und fasziniert. Und so hat er die Idee, die hier von Himes und nachher von James White in Amerika umgesetzt wurde, auch in der Schweiz umgesetzt. Und zwar hat er im Jahr 1866 eine Karte entworfen, die ganz ähnlich ist dieser, die vorne hier rechts im Saal hängt. Die erste Karte war nämlich seine französische Karte, weil er im französischen Bereich der Schweiz tätig war. In Tramelan, wie wir gehört haben, Dort spricht man ja Französisch. So hat er 1866 eine französische Karte herausgebracht und dann 2 Jahre später, 1868, diese Karte, die wir jetzt hier sehen. Und ich bin natürlich ein bisschen stolz, man soll ja nicht auf gewisse Sachen stolz sein, aber darauf darf man vielleicht, dass wir das Original dieser Karte tatsächlich letztes Jahr wieder auffinden konnten und dass es im Archiv aufbewahrt wird, eine Karte aus dem Jahr 1868. Das steht, wenn ihr nachschauen wollt, könnt ihr es dann nachher lesen. Das steht hier in der Mitte ganz klein. Wir sind im Jahr 1868. Und Tschaikowski hat dann interessanterweise sich auch angelehnt und hat zusätzlich zu dieser Karte auch ein kleines Buch herausgegeben. Das Buch heißt Das Reich Christi und die Weltreiche oder die Erklärung der Sinnbilder des Propheten Daniel bis zu ihrer jetzigen und zukünftigen Erfüllung. Also das wäre die Begleitbroschüre. Er hat sich also sehr gut an das gehalten, was in Amerika bereits geschehen war. Was kann ich nun speziell sagen, wenn ihr den Vergleich macht? Er hat tatsächlich eine gewisse andere Art der Darstellung gewählt. Er hat doch wieder etwas Kommentar, relativ viel Kommentar draufgeschrieben, relativ klein. Man kann es also nur lesen, wenn man ganz nah ist. Aber was gleich geblieben ist, natürlich hier zuerst einmal das Standbild, was wir ja überall finden. Das Standbild ist eigentlich auf jeder Karte zu finden. Speziell fand ich heraus, dass er noch den Stein daneben gestellt hat, der bei den anderen Darstellungen fehlt. Er hat dann daneben die Tiere aus Daniel 7, die ja die gleichen Reiche repräsentieren, also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann das geistliche Rom, hat er hier genau platziert. Dann hat er auf der anderen Seite hier Daniel 8, die Vision vom Widder und vom Ziegenbock und von dem kleinen Horn hat er auch da parallel hingestellt. Was bei den anderen nicht zu finden ist, ist hier rechts oben ein Baum, ein großer Baum. James White hatte auch einmal so einen Baum mit den Geboten ein Bild machen lassen. Das hat Tschaikowski hier also auch integriert, weil es ihm wichtig war, dass wir als Adventgläubige die 10 Gebote beachten. Dann haben wir auf der rechten Seite noch hier die Posaunen aus der Offenbarung. Da sind wir in der Deutung heute vielleicht nicht mehr ganz am gleichen Ort. Er hat dann hier die Engel, die 3 Engel und dann noch die weiteren Engel in der Offenbarung. Das sind also alles Dinge aus der Offenbarung. Was ihm wichtig war und den Adventpionieren durch die Enttäuschung, wurde das Heiligtum auch mit einbezogen und die Heiligtumslehre aufgenommen, die uns ja eine Erklärung gibt für die Enttäuschung, die 1844 die Adventgläubigen durchlebten. Was ich noch interessant fand, ist, dass Tschaikowski hier auch einige Zahlenkolonnen aufführt. Das war bei den Pionieren doch so, dass sie die Zeit irgendwie einordnen wollten. Und dieser Versuchung sind ja auch sogar moderne Ausleger nicht ganz davon gefeit, dass sie von 6000 Jahren Weltgeschichte reden, obwohl das nirgends verbrieft ist. Aber interessant, dass Tschaikowski hier eine Zahl setzt, die 4105 aussagt, die steht hier. Und er ist von der Schöpfung bis zu Christus auf 4105 Jahre gekommen. Wie immer er das auch gerechnet hat, kann ich euch auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist er mit 4000 vor Christus und 2000 nach Christus wäre er nicht klargekommen. Und so ist es wohl gut, wenn wir von solchen zeitlichen Kalkulationen Abstand nehmen, was ja auch ganz deutlich wird durch diese verschiedenen Darstellungen. Nun, ich möchte nicht in allen Details die Dinge erklären, dazu haben wir auch nicht ausreichend Zeit. Aber wir haben vielleicht doch die Möglichkeit, uns ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen über die Möglichkeit, die wir haben, die Botschaft zu verkündigen, die uns Gott ja anvertraut hat in der Heiligen Schrift. Zuerst einmal, wenn man Bilder benutzt, gewinnt man mehr Aufmerksamkeit, als wenn man nur redet. Ich denke, wenn ich jetzt diese Bilder weggelassen hätte, hättet ihr an dieser Predigt viel weniger mitgenommen. Bilder sind wichtig. Man sagt Eyecatcher im modernen Deutsch oder in der modernen Sprache. Das Auge wird angesprochen. Das ist wichtig, das können wir sicherlich mitnehmen als einen wichtigen Gedanken für unsere Verkündigung. Und wenn es sogar Dinge sind, die nicht ganz natürlich herkommen, zum Beispiel die Tiere, die Flügel haben, ein Bär oder ein Löwe, ja, Tiere mit Flügeln, das ist etwas Besonderes, was in der Natur nicht vorkommt. Das regt noch einmal mehr die Aufmerksamkeit der Zuschauer an. Eine Hürde dabei ist natürlich das Verständnis, weil Bilder nicht eins zu eins übertragen werden können. Weder das Standbild noch die Tiere, die wir dort haben, können in die Geschichte projiziert werden. Wir müssen eine Umsetzung machen. Wir müssen schauen, was ist Symbol und was ist Wirklichkeit. Dadurch ergibt sich auch das Risiko von Fehlinterpretationen, vor denen wir uns allerdings hüten sollten. Besonders wenn es dann um Prophezeiungen geht, die noch nicht erfüllt sind oder deren Erfüllung noch nicht so ganz klar ist. Spekulationen hat es immer wieder gegeben. Ich denke, wir sollten da vorsichtig sein. Aber Bilder haben auch eine Wirkung auf uns ganz persönlich. Und wir haben ja gehört, dass gerade die erste prophetische Karte verschiedenen Pionieren auch geholfen hat, sich zu entscheiden, die Wahrheit tiefer zu studieren. Es geht also immer darum, kann ich diese Botschaft, die dort vermittelt wird, auch akzeptieren und annehmen. Es gibt in der Bibel ein einfaches Beispiel, das uns zeigt, wie schwierig es ist, manchmal eine ganz einfache Aussage schon zu akzeptieren. Und ich denke da an den König Nebukadnezar. Ihr wisst, das Bild, das er gesehen hat, war aus verschiedenen Metallen. Mit Gold, mit Silber, mit Bronze, mit Eisen und Eisen und Ton. Und in Daniel 3 lesen wir, dass er dann kurz darauf ein Standbild machen ließ, ganz aus Gold. Seine Idee war, es muss anders kommen, als Gott es vorausgesagt hat. Und ich kann doch nicht meinen Herrschaftsanspruch aufgeben an ein Nachfolgereich. Ja, den Herrschaftsanspruch aufzugeben, das ist tatsächlich für gewisse Menschen, besonders für Herrscher, schwierig. Wir sehen das in der Politik unserer heutigen Welt sehr deutlich. Keiner will etwas von seiner Macht abgeben, sondern er möchte sie möglichst noch vergrößern. Aber Gott lässt das nicht zu, Gott setzt die Grenzen. Nun, was ist für uns denn wichtig, wenn wir diese Bilder sehen? Es ist wichtig, dass wir ihre Bedeutung erkennen für die Geschichte unserer Welt und besonders dafür, dass wir noch etwas vor uns haben. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, dass wir im letzten Viertel einen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung gelesen haben und studiert haben. In Offenbarung 15 sieht Johannes einen speziellen Engel mit einem Büchlein in der Hand. Ich hätte dazu auch ein interessantes Bild, das ist aber ein bisschen fragil, so habe ich das nicht mitgebracht. Was ist das Besondere an diesem Engel? Der Engel mit dem Büchlein sagt, Offenbarung 15, Vers 5, der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer, was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Diese Worte haben auch unsere adventistischen Pioniere verstanden und haben gesagt, wir können das, was vor uns liegt, nicht berechnen. Wir können keine Zeit mehr festlegen. Das war eine gute Sache, obwohl einige sich nicht daran gehalten haben. Und der gleiche Engel verkündigt Johannes in Vers 11, und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Ja, wenn wir diesen Satz uns überlegen, dann heißt es, es wird noch manches geschehen auf dieser Welt. Wir wissen nicht, wie lange, aber es wird noch vieles geschehen. Und wir können uns darüber nicht so einfach eine Vorstellung machen. Lassen wir es uns aber deutlich sagen, Gott legt sich zeitlich nicht mehr fest, die Weltgeschichte geht weiter. Aber was auch sicher ist, und hier denke ich, nehme ich noch einmal Bezug zu dieser Karte, die wir von Tschaikowski bekommen haben. Was ist denn das Ende dieser Karte hier unten, nachdem die Zeit abgelaufen ist? Da heißt es das tausendjährige Reich oder der Sabbat des Herrn. Für ihn war wichtig, dass nach dieser Folge der irdischen Reiche dann diese tausend Jahre beginnen werden, von denen ja viele Christen sich etwas anderes erhoffen als das, was wir als Adventisten glauben. Viele denken, es wird noch mal eine irdische Friedenszeit kommen, bei der die jüdische Nation oder was auch immer eine Mission in dieser Welt ausführen soll. Mit der Botschaft von Jesus Christus ist das eigentlich nicht gut vereinbar, denn was soll auf dieser Erde geschehen mit einem neuen Tempel, mit einem neuen Jerusalem, wo das Volk, das auserwählte Volk, dann sich zum Herrn bekehrt und die ganze Welt missioniert. Das ist in der Vergangenheit misslungen und so hat Gott seinen Plan eigentlich geändert und hat gesagt, es müssen andere Menschen her, die diese Aufgabe erfüllen. Es sind die Christen, die die Mission übernommen haben, die die Juden damals oder das Volk Israel nicht zu Ende gebracht hat. Und dann steht dort unten, es ist ein bisschen kleiner zu sehen, die Auferstehung der Bösen, ihre Vernichtung, dargestellt durch die Zerstörung des metallenen Bildes Nebukadnezars, durch den Stein, der dasselbe in die Füße treffen wird. Und dann noch weiter unten heißt es Wiederherstellung des Paradieses und fünftes allgemeines und ewiges Reich unseres Herrn Jesus Christus. Und dazu der Text in Daniel 2, Vers 44, wo es heißt, zur Zeit solcher Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Es selbst aber wird ewig bleiben. Und ganz zu unterst hat dann Tschaikowski Folgendes geschrieben: Lieber Leser, weise diese feierliche Einladung nicht ab. Vielleicht ist das eine Aufforderung, die auch uns noch gilt. Wir sind ja eingeladen. Wir sind immer noch nicht in diesem Reich, das Jesus Christus aufrichten möchte. Lassen wir uns also nicht von diesem Ziel abbringen. Lassen wir diese Einladung an uns ergehen und folgen wir auch den Pionieren, den Gläubigen, die diese Botschaft über Jahrzehnte, bald Jahrhunderte, kann man noch nicht so sagen, aber doch über 100 Jahre, 150 Jahre verkündigt haben. Noch eine ganz kleine Ankündigung für euch. Am Ausgang habe ich ein kleines Prospekt vom Verlag mir besorgt. Es gibt dort auch so eine kleine Darstellung. Daniel 2, 7, 8 und 9 heißt es hier. Das ist so ein Faltprospekt, hat man modern entworfen, wo ihr noch auch diese verschiedenen Bilder sehen könnt. Es geht auch auf der Rückseite weiter, nicht so ausführlich wie diese Karte, aber doch eine Möglichkeit, um sich selbst noch einmal diese Bilder vor Augen zu führen oder vielleicht sie auch weiterzugeben. Und vielleicht kommt ihr ja sogar auf die Idee, wie der Schuhmacher damals, der in seiner Werkstatt irgendein Bild, eine Karte oder etwas aufgehängt hat, um die Menschen zu erinnern, was das Wort Gottes uns sagen will. Und wer von euch gerne eine Reproduktion oder etwas von diesen alten Bildern haben möchte, ich habe diese selbstverständlich auch schon digital und man kann sie ausdrucken auf Papier oder wo man sie haben möchte. So viel zu diesem Rückblick in die Adventgeschichte und in die Verkündigung. Und ich hoffe, dass wir nicht aufhören, diese wichtigen Gedanken weiterzugeben an die Menschen unserer Zeit, denn auch sie brauchen diese Orientierung. Amen.